Bevor ich dich gleich vorstelle, du standst ja früher immer in Kirchen auf irgendwelchen Bühnen. Wie lange ist das her, dass außer jetzt bei einer Beerdigung oder so, dass du das letzte Mal bei einer Kirche vorne standst und was erzählt hast?
Geht das? 2009.
2009?
Schon lange her, ja. Bin älter geworden.
Ja, da war ich Anfang 30.
Warst du noch jung und knackig.
Ja. Die haben gelacht, aber gut. Ich habe mir mal 11 Fakten aufgeschrieben über dich und die lese ich jetzt allen vor. Und du sagst hinterher, ob ich recht habe.
Kann ich zwischendurch oder?
Nee, der hinterher. Okay. Ja, weil ich weiß nicht, ob du das noch alles merken kannst, aber wir schauen mal. Okay, Fakt Nummer 1. Wenn ich in Hamburg irgendwas nicht finde, dann rufe ich Werner an, weil der ist hier von hier und der kennt sich hier aus und der kennt hier so ziemlich jede Ecke. Fakt Nummer 2. Werner war mal Schlachter und ist dann Pastor geworden.
Hat einer gelacht?
Ja, ist so ähnlich, ne? Also du liebst Fleisch und Menschen.
Und menschliches Fleisch?
Ja, aber kein Menschenfleisch.
Nein.
Ja, genau. Das war Fakt Nummer 2. Genau. Fakt Nummer 3. Werner ist Musiker und hat in Indien vor Zehntausenden gesungen. Werner ist einer der ganz wenigen Menschen, mit dem ich mal eine Zigarre rauche ab und zu. Werner liebt Menschen und ich habe tatsächlich von ihm gelernt, dass es wichtig ist, das Menschen gegenüber auszudrücken, dass man sie liebt. Also das habe ich tatsächlich, als wir zusammengearbeitet haben, das habe ich von dir gelernt. Ja, jetzt weinst du schon, ne?
Nein.
Ja, schon noch nicht, genau. Werner hat in einem Internat mit Jugendlichen gearbeitet und mich in der Zeit immer wieder angerufen, dass er da viel mehr Geld verdient als ich als Pastor. Ich war sein Nachfolger und er weniger arbeiten muss dafür. Ja. Warum? Werner hat mal in der Altherrenmannschaft von Eintracht Segeberg gespielt und war dafür bekannt, dass er als eisenharter Verteidiger auch schon mal ziemlich ruppig war und jemand weggehauen hat. Ja, sieht man, denkt man nicht, wenn man ihn jetzt sieht, aber es stimmt so. Da kommt der Schlachter, genau. Werner lebt mit Gundula zusammen, die sitzt da vorne, genau. Und die liebt er über alles und diese Liebe posaunte auch sehr gerne in die ganze Welt hinaus.
Ich liebe sie.
Ja, genau. Hatte ich recht, genau. Werner hat meinen Papa beerdigt, das weiß ich noch. Und Werner lebt als Rentner mit Gundula im beschaulichen Bergen, also nicht in Norwegen, sondern in Niedersachsen. Ist nicht ganz so schön wie da in Norwegen. Nebenbei fährt er extra für extra Kohle Essen aus, weil er gerne, jetzt kommt wieder der Schlachter durch, weil er gerne teures Fleisch isst und sich gerne hochwertig anzieht, wie man so sieht. Ne? Ja, genau. Und weil er die Menschen auch mag, denen er Essen bringt. Genau, einen habe ich noch. Ja, Werner ist mein Freund. Das war Nummer 11. Ah, ja, stimmen die jetzt alle?
Ja,
Hammer. Dann stelle ich auch gerade die erste Frage. Du kommst also aus Hamburg. Du warst Schlachter. Und du hättest auch eine Reeperbahngröße werden können. Und bist dann aber Pastor geworden, weil du Christ geworden bist. Erklär das mal.
Ja, ich bin nicht bei meinen Eltern groß geworden, sondern bei den Großeltern. Und als es denn schwierig wurde mit mir, dass die Oma nicht mehr konnte, nachdem der Opa auch verstorben war, hat sie mich irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion in Wandsbek rausgeschmissen, weil das einfach nicht mehr ging, sie das nervlich nicht mehr mit mir vertragen hat. Ich war 13 Jahre alt und da wird man dann schon ein bisschen komisch, gerade wenn man ohne Eltern lebt und immer Sehnsucht hat nach Mama und nach Papa, die man dann auch nie gesehen hat zwischendurch. Und dann bin ich zu meinem Vater mit einem kleinen Köfferchen in der Hand. Der hat gefragt, was ich will. Und habe ich gesagt, Oma hat mich rausgeschmissen, ich muss bei euch wohnen. Und dann habe ich in den Folgejahren bei dem Vater und der Stiefmutter gewohnt. Noch als echter Hamburger Heide. Und bin dann auf eine schräge Bahn geraten. Habe einige Sachen gemacht, wo ich dann auch vor dem Jugendgericht gelandet bin in Hamburg. Und verknackt worden bin, allerdings nicht geldmäßig und nicht knasttechnisch, sondern ich musste was bezahlen und musste was schreiben für den Richter und. Und dann bin ich in der Zeit, musste ich arbeiten auch, weil ich ja Geld verdienen musste, weil ich ja Dinge gemacht hatte, die nicht so gut waren und Geld gekostet haben. Und bin dann, hab dann Zeitung ausgetragen in Bergedorf, die Bergedorfer Zeitung, und bin sie nebenbei in einem Supermarkt gewesen, wo ein Schlachter angeschlossen war. Eine Schlachterei. Und Samstag, wenn ich da geholfen habe, die Borte aufzufüllen, dann war da ein Schlachtermeister, das war der Meister Heino. Und der dann: Werner, komm her, Hack durchlassen. Kann ich nicht. Klar kannst du das, Hack durchlassen. Und er war der erste Mann, der an mich geglaubt hat. Von meinem Vater kam: Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Es gab Schläge, es war nicht schön zu Hause. Und weil er dann auch der Meinung war, dieser Meister Heino, du wärst Schlachter, obwohl ich eigentlich in den holzverarbeitenden Beruf wollte, bin ich dann Schlachter geworden, wie gesagt, weil da jemand war, der an mich glaubte. Das hat mir gut getan. Ich war mit einmal was wert. Und also habe ich die Schlachterlehre begonnen. In dieser Schlachterlehre, da sei denn noch gesagt, ich bin zwischendurch, als ich bei Oma und Opa wohnte, bin ich auch bei einer Tante gewesen, die Schwester meines Vaters, Tante Erika und Onkel Heinz. Und die gingen in der Torstraße, an der Kieler Straße hinten, gingen die in eine Freikirche. Und da haben sie mich als kleines Kind mitgeschleppt, wenn ich bei denen war am Wochenende, und ich war dann da in der Sonntagsschule. Hab dann aber eben mit 13 Jahren auch gemerkt, das ist alles Tüdelkram. Das stimmt nicht und Blödsinn, wie kann man nur glauben? Mein Vater und meine Mutter, die glauben nicht und die sind richtige Menschen und die wissen, wo es lang geht. Also habe ich das alles, das Religiöse, abgelegt. Als ich dann aber in der Lehre war, im ersten Lehrjahr, tat sich eine Bustür auf, als ich gerade vom Einkauf zurückkam. Und da kam unser Freund Reinhard Gerz, guckte mich an, der mich aus diesen Kindertagen kannte, von der Sonntagsschule: Werner, Reinhard. Er stieg aus, fuhr nicht weiter. Wir unterhielten uns. Er lud mich ein in eine Jugendstunde in der Torstraße, Kieler Straße. Und weil ich dann damals auch Kontakt hatte mit einigen unseriösen anderen Jugendlichen, wo es denn mehr darum ging, was zu knacken und Mädels aufzureißen in Mädchenheim, ich merkte, da gehöre ich nie richtig dazu, bin ich in die Jugendgruppe gekommen. Und in dieser Jugendgruppe haben die mich einfach aufgenommen, ohne Wenn und Aber. Ich brauchte nicht stark sein, ich brauchte keine Sprüche machen, ich brauchte nicht was Besonderes sein, ich war einfach nur Werner und ich gehörte einfach dazu. Das hat mir so gut getan, dass ich fortan erst ins Volksparkstadion gefahren bin mit der S-Bahn, dann zurück, nicht bis Diebsteich, sondern bis Langfelde, und dann stimmenlos an der Jugendstunde teilgenommen hatte, weil ich in der Kurve so gebrüllt hatte. HSV natürlich. Nach einem Jahr, man hatte mich zwischenzeitlich schon aufgefordert.
Hier sind übrigens alle Pauli-Fans.
Pauli-Fans, okay. Pauli finde ich übrigens auch gut. Die werden nächstes Jahr aufsteigen, HSV nicht. Und dann nach einem Jahr, man hatte mich zwischendurch schon auf, ich gehörte zum Jugendinventar, hatte man mich aufgefordert: Werner, kannst du mal beten? Und ich wusste gar nicht, was wollen die jetzt von mir, weil gebetet hatte ich noch nicht. Und ich fand das Beten ganz komisch, weil irgendwelche Worte machen, das war mir ganz, ganz fremd. Ich habe dann verneint. Hab dann auch mal einige unflätige Worte gesagt, wo man mich zum Beispiel das Wort SCH, Kinder sind gerade nicht da, okay, sag ich nicht, wo sie alle ganz aufgebracht waren, wie ich so böse Worte sagen konnte. Also ich hatte mich aber dann inzwischen nach einem Jahr akklimatisiert, und dann gab es von Billy Graham, der hier in Deutschland war zu dem Zeitpunkt in den 70ern, gab es eine Dia-Show über seine Evangelisation, und da hat zum Schluss ein großer Chor gesungen, dass seine Güte und seine Gnade, die Güte und Gnade Gottes mir mein Leben lang folgen werden und ich im Hause des Herrn bleiben würde, immer da. Das hat mich so berührt, dass ich nur noch Tränen hatte und mit Tränen von Langfelde nach Bergedorf in der S-Bahn nur noch geweint habe und gewusst habe: Dem will ich gehören. Ich will ein Zuhause haben. Ich will zu Hause sein. Und ich hatte dann endlich ein Zuhause, das war wunderschön. War das schönste Erlebnis meines Lebens. Deswegen bin ich Schlachter geworden. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, man hat mich eingezogen. In der Jugend meinten alle, ich müsste verweigern. Aber für mich war klar, ich gehe dahin. Und da habe ich so schlimme Sachen erlebt als Christ. Ich habe mich gleich geoutet, habe eine Bibel aufs Bett gelegt, habe gesagt, ich bin Christ, ich gehöre dazu. Wie, ihr seid keine Christen, wie kann man denn das machen? Geht doch gar nicht. Ich habe die so ein bisschen vereimert. Und habe dann da viele Erlebnisse gehabt, dass ich einfach wusste, ich möchte was für Gott machen, vollzeitlich. Ich möchte für ihn da sein, ich möchte nicht Schlachter sein ein ganzes Leben, das füllt mich nicht aus. Und dann hat auch der Pastor, der auch ein Mann, der an mich geglaubt hat, der gesagt hat, Werner, du gehst zur Bibelschule, du wirst Theologie studieren, habe ich gewusst, wenn der das sagt, dann mache ich das. Und dann bin ich auf einer theologischen Schule gelandet für 4 Jahre in Fritzlar, da wo er auch war.
Ja, meine Frau war da auch, aber nur 2 Jahre. Ja, ich auch. Ja, genau.
Das war lang, Entschuldigung.
Das, nö, das ist okay. Also wir wollen ja auch ein bisschen kennenlernen. Genau, also du bist denn auch ziemlich erfolgreich gleich irgendwie Pastor gewesen und trotzdem erzählst du mir ständig auch, dass du, nicht ständig, hast du mir ab und zu erzählt, dass du dich da trotzdem irgendwie auch nicht als Teil von gefühlt hast.
Das fing während der Ausbildung, der theologischen Ausbildung schon an. Wir waren immer zu zweit auf dem Zimmer und die waren alle sehr fromm. Und ich war nur gläubig. Und scheinbar auch nicht so gläubig, dass ich dem gerecht werden konnte, was die gelebt und gemeint hatten, was man als Christ machen und lassen sollte. Und war zum Beispiel mein Zimmerkollege, ein ganz lieber Schluffen, den ich gerne mochte, aber der ist morgens aufgestanden. Eine halbe Stunde ist er auf die Knie gegangen und hat mit Gott korrespondiert. Und ich habe gedacht, okay, gehe ich auch auf die Knie, muss ja auch irgendwie den Schein wahren, dass ich auch dazugehöre und einer von denen bin, auf die Knie gegangen, aber ich war nach einer Minute immer schon fertig. Und da habe ich immer geguckt, der war immer noch auf den Knien, hat immer noch mit Gott geredet. Ich war doch lange fertig, aber ich wollte ja auch irgendwie dazugehören und habe immer den Eindruck gehabt, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Aber habe auf der anderen Seite diese tiefe Liebe zu diesem Gott gehabt, an den ich glauben durfte, wo ich auch emotional voll angeschossen war. Ich wollte doch und ich wollte für Gott da sein. Ich wollte Menschen erzählen, dass es da jemanden gibt, der sie liebt und der sie reinlutscht in den Himmel. Und das war mir so wichtig, aber ich gehörte irgendwie nicht dazu, weil die so, die wussten alles, die konnten alles, die wollten ständig beten und ich hatte gar keinen Bock zum Beten. Ich habe mit Gott anders korrespondiert. Wenn wir Lieder gesungen haben, dann ist mein Herz übergegangen. Ich habe manchmal, wenn irgendwie Druck da war, wenn Probleme da war, habe ich gesagt, Gott, du weißt, was los ist und ich brauche dir gar nicht lange einen erzählen und du machst das schon und ich habe Gott vertraut. Aber ich habe nicht diese ganzen Zeremonien mitmachen können. Ich habe es mitgemacht, aber es war mir immer fremd.
Gut, genau. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was wir über drei Wochen jetzt haben. Also es ging nicht darum, dass du vom Glauben abgefallen bist, aber so bestimmte Sachen konntest du, die alle geglaubt haben, irgendwie in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde. Auf einmal hattest du so Bedenken, das passt nicht mehr. So, ne? Also wenn es um Himmel und Hölle geht und du hast, gib mal so 1-2 Beispiele, wie das war, als du auf einmal anders geglaubt hast. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, wie mit dieser Biografie, mit diesem biografischen Hintergrund ist klar, ich wollte Menschen zu Gott bringen. Ich wollte, dass sie das auch kennenlernen, dass sie diese Erfahrung machen. Du kannst ein Zuhause haben und nicht nur für hier, sondern auch für die Ewigkeit. Da ist jemand, der dich liebt, vorbehaltlos, genau so wie du bist und der dich meint und der dich geschaffen hat, der für dich verantwortlich ist. Ich bin also emotional, immer wenn ich das jetzt erzähle, ich könnte schon wieder heulen, weil ich so glücklich bin über diese Botschaft, die mich so tief erreicht hat und die so viel mit mir gemacht hat und mein Leben so umgedreht hat, auf den Kopf gestellt hat. Aber dann ist es auch so gewesen, dass wir uns ja beigebracht wurde, jeder, der nicht an den Herr Jesus glaubt und durch das Blut Jesu Christi reingewaschen ist und die Sünde bekannt hat, nicht nur erkannt hat, sondern auch bekannt hat, dass der in eine ewige Hölle kommt. Ewig. Ever. Und ich war ja nun ständig evangelistisch unterwegs. Mir war es ja wichtig, dass die Menschen zu Gott kommen, weil ich glaubte, dass die Lebensqualität eine viel höhere sein kann, dass es eine Geborgenheit gibt, die man dann erfahren kann, wenn man diesem Gott gehört, der sagt, ey Werner, ich meine dich, ich liebe dich. Und viele Menschen sind in meine Gottesdienste gekommen und haben mit einmal gesagt, du, ich kann irgendwie gar nicht richtig glauben, aber seitdem ich hier bin, ich merke, da ist was. Und ja, das war's für mich. Schakka, das wollte ich, dass Menschen das spüren. Und dann war immer dieses theologische Denken und auch das Reden davon, wir müssen die Menschen von Jesus überzeugen, die müssen sich bekehren im Blute Jesu Christi. Und das war immer so eklig, könnt ihr euch vorstellen, als Schlachter mit Blut und so, ich kannte mich da aus und Opfern. Und das war mir irgendwie komisch und suspekt und ich habe irgendwie dran gezweifelt, wenn Gott der liebende Gott ist, ist das denn wirklich so? Musste dieser Jesus, den ich so begeistert nachfolge, musste der wirklich sterben? Und wenn man so nicht an ihn glauben kann, und ich hatte viele Freunde, die keine Christen waren, Menschen, die ganz hervorragende Menschen waren, aber keine Christen waren, denen konnte das gar nicht vermittelt werden, denen waren das noch fremder als mir. Und dann bin ich mal in der Kieler Woche, das war dann ein Hammererlebnis für mich, bin ich in der Kieler Woche gewesen, habe mich mit durch diese Menschenmassen geschoben und dann lief vor mir ein kleines blondes Mädchen in so einem ganz süßen Kleid. Das war so wie bei Schindlers List, dieses Mädel, das im roten Kleid da immer durchläuft, wer den Film kennt. Und ich habe dieses Mädel gesehen und mir ging durch den Kopf, wenn die Eltern jetzt gar keine Christen sind und dieses süße kleine Mädchen, das wird nie was von diesem Jesus erfahren. Und das wird sich nicht bekehren, so klassisch, wie wir das in den christlichen Gemeinden haben wollen. Denn wird dieses kleine, süße Mädchen, wird in eine ewige Hölle kommen? Und Gott, der verantwortlich zeichnet für dieses kleine, süße Mädchen, der wird sagen, ja okay, der übliche Reibungsverlust. Ungefähr 95%, 96% der Menschheit gehen flöten und 5% kommen dann zu mir in den Himmel. Aber nur, wenn sie richtig geglaubt haben. Theologisch müssen sie schon assrein sein. Die müssen getauft sein und nicht als Kinder, geht doch gar nicht, freikirchlich nicht. Die müssen als Erwachsene eine Gläubigentaufe haben. Und dann reicht das nicht, dann müssen sie auch noch bibelgläubig sein. Die müssen an die Inspiration, an die doppelte Inspiration einer Bibel glauben, kalvinistisch. Und dann müssen sie natürlich auch noch vom Heiligen Geist erfüllt sein, aber so richtig, dass sie in Zungen reden und dass sie Prophetie haben können. Und dann müssen sie noch das und müssen sie noch das und müssen sie, und dann kommen sie in den Himmel. Dann ist Gott zufrieden und sagt, jetzt könnt ihr kommen. Komm nach Hause. Ich habe gemerkt, das geht bei mir nicht. Das konnte ich nicht glauben. Aber ich stand in der Kirche auf der Kanzel jeden Sonntag. Und ich wollte den Menschen etwas sagen, was ihnen zu Herzen geht und nicht was Kopfsache ist. Ich wollte, dass sie nach Hause gingen und sagen, hey, ich darf an diesen Gott glauben. Ich habe ein Zuhause in die Ewigkeit hinein. Und da kommst du ins Schwitzen als Pastor. Was sage ich, was sage ich nicht? Ich konnte mit einmal nicht mehr an eine ewige Hölle glauben. Ich habe manch einem gewünscht, wie zum Beispiel so ein Adolf Hitler, der sollte mal schön in der Hölle schmoren, das wäre toll gewesen. Aber auf Ewigkeit, immer, ever, wusste ich nicht, war ich mir nicht sicher. Und ich konnte nicht mehr so an die Hölle glauben. Ich habe mich auf die Suche gemacht, theologisch, auch wie Hölle und Dämonen und wie das alles entstanden ist. Und habe für mich festgestellt, das ist nicht mein Thema. Wenn es die Hölle geben sollte, dann werden wir das irgendwann wissen. Wenn ich sterbe, stehe ich vor Gott und der sagt, Werner, reicht nicht, das und das und das. Dein Glaubensbekenntnis, vergiss es, geh mal eine Etage tiefer, da ist es wärmer. Das werden wir denn sehen. Aber ich kann erstmal, konnte ich das nicht mehr glauben, an eine ewige Hölle für alle Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und da glaube ich immer noch dran, unter Vorbehalt, dass Gott Gott ist und dass das anders sein kann. Aber Gott traut mir das zu, dass ich oder ist einfach so großzügig, dass er sagt, Werner, glaub ruhig was anderes, du gehörst trotzdem mir und du bist in Ewigkeit bei mir. So, und so gibt es dann andere Bereiche, wo ich auch gezweifelt habe. Ach so, und das Schlimme war, wie ihr gemerkt habt, habe ich eine Bekehrung gehabt, wo ich mich bekehrt habe, die sehr emotional war, sehr tiefgreifend, sehr, sehr verändernd. Und dann zweifelst du an diesen Dingen und hast mit einmal den Eindruck, du bist kein rechter Christ. Ich hatte den Eindruck, ich verrate meinen Glauben, ich kann mit einmal nicht mehr glauben. Das, was mir das Wichtigste, das Existenziellste war, das musste ich aufgeben, indem ich daran nicht mehr geglaubt habe. Hatte ich so Angst vor, ich habe geweint, ich habe geheult, ich war verzweifelt. Aber ich konnte doch nicht mehr glauben. Was mache ich denn? Das ist ein echtes Dilemma. Du möchtest glauben, du klebst an diesen Gott, weil er dein Vater ist. Aber wenn du das nicht glaubst, gehörst du nicht mehr dazu, disqualifizierst du dich. Das war eine schlimme Zeit. Und dann sonntags auf der Kanzel stehen und den Menschen von diesem liebenden Vater erzählen, das war eine Zerreißprobe, das war ganz schlimm für mich. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, ich bin dann auch zum Therapeuten gegangen deswegen und ich habe eine Supervision gemacht mit anderen Pastoren und das hat mir dann sehr geholfen, da irgendwo klarzukommen, dass dann klar war, wenn die Leute wollen, dass du über die Hölle, Tod und Teufel predigst, und du das nicht machst, dann sollen sie sagen, Werner, so ein Pastor wollen wir nicht, du glaubst da und da und daran nicht, dann musst du gehen und dann wäre ich eben gegangen. Hat die Gemeinde nie gesagt, ich bin wegen einer anderen Sache gegangen. was hier jetzt keine Rolle spielt. Aber ich hatte dann endlich diesen Frieden, weil ich mit einmal gemerkt habe, ich muss nicht das Geglaubte und das Zuglaubende glauben, sondern ich brauche einfach nur Glauben. Ich brauche einfach nur Glauben. Da könnte ich schon wieder heulen. Ich darf nur glauben, dass dieser Gott da ist, der mein Vater ist und dass der sagt, hey, du bist mein. Du bist mein Kind. Und ich lasse dich nicht los. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Auch keine anderen theologischen Kopfstände. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Das bedeutet mir so viel. Und das ist so schön, an diesen Gott zu glauben, ohne dass all das Geglaubte, was ich nicht glauben kann. Das ist so schön. Das ist so befreiend. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, finde ich gut, dass dich das immer noch berührt. Also du hast das für dich selber dann im Prinzip hingekriegt und mit ganz viel Hilfe. Ich kann mir das richtig vorstellen, weil ich vieles Ähnliches durchgemacht habe, wie alleine man sich dann erstmal fühlt und keiner versteht einen. War das schwer für dich, das mit anderen Leuten zu kommunizieren? Weil für dich ist ja total wichtig, ich gehöre dazu. So, das ist ja von deiner Biografie so dein Thema. Und man hat ja immer irgendwie die Angst, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu, sobald ich denen mal die Wahrheit sage, was ich wirklich glaube. Oder bist du da einfach mit alleine geblieben?
Ja, ich habe natürlich das nicht alles herausposaunt, so wie ich das jetzt gerade herausposaune vor euch. Soll ich das ja machen, er hat mich gezwungen. Man erzählt das nicht ständig und immer. Einigen Vertrauten, wo ich dachte, das wären vielleicht Freunde, denen stehe ich nahe oder die stehen mir nahe, da habe ich es dann schon mal gesagt. Aber da wurde hinterm Rücken dann erzählt, na, der Werner glaubt ja auch nicht mehr richtig. Und da habe ich dann viele Verletzungen erlebt auch. In der Gemeinde bin ich einigermaßen durchgekommen, so dass ich eben das gepredigt habe, was viele Leute auch verstanden haben und wo sie gesagt haben, das ist das, was wir als geistliche Nahrung auch brauchen. Aber es gab da auch schon Verletzungen. Und natürlich auch mit dir zum Beispiel, als du dann kamst nach Segeberg, mit dir durfte ich so Dinge teilen. Du warst dann teilweise auch überrascht, dass ich das dann nicht glauben konnte oder dass ich das geglaubt habe. Aber ich habe bei dir Verständnis gefunden und das ist dann immer das Beste. Deswegen, wenn hier jemand auch unter euch sagt, ich glaube aber an eine ewige Hölle, das ist für mich so. Ja, dann ist das für dich so und das darf für dich auch so sein, das ist in Ordnung. Aber bitte lass mich dein Bruder sein. Bitte lass mich dein Bruder sein. Ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe es, auch ohne all dem zu glauben Müssenden.
Warum glaubst du, fällt das Leuten so schwer? Also das ist für mich ein Riesenthema gewesen, wo ich dann fast hingeschmissen hätte. Ne? Ich lobe ja immer meine Jesus Friends, weil hier ist es tatsächlich anders. Also ich glaube, hier kann man eine andere Meinung haben und keiner hat da irgendwie Angst davor. Und das tut meinem Herzen so wahnsinnig gut. Und ich kann das inzwischen verstehen. Also ich habe mit meinen Ethikstudenten mal Nietzsche gemacht. Wir haben Gott getötet. Und wenn du auf einmal sagst, ich glaube anders, ist das für Menschen manchmal fast, als wenn du sagst, so, ich habe gerade deinen Gott getötet. So, ne? Und Leute haben da wirklich Angst vor. So, warum ist diese Angst bei Christen?
Ja, ich kann da ja, hab da ja Verständnis für. Ich selbst hatte ja auch Angst. Ich habe geheult, dass ich das nicht mehr glauben konnte und dass ich Angst hatte. Ich komme jetzt nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht mehr zu Gott kommen, weil ich das und das nicht glaube. Das heißt, man ist ja an einem Paradigma. An dieses Paradigma glaubt man. So ist es. Das ist die Erklärung, das ist die Weltenformel. Und dann sind Ängste da. Und diese Ängste, die hatte ich selbst auch. Und deswegen verstehe ich das, wenn mein Gegenüber diese Ängste auch hat und eventuell dann sogar ganz ehrlich Angst um mich hat. Weil er glaubt, ich komme nicht mehr in den Himmel, ich komme nicht mehr zu Gott. Das ist ja auch schwierig. Das ist schwierig. Und von daher kann ich es denn verstehen, wenn Leute Angst davor haben, vielleicht auch vor den Argumentationen, vielleicht weil sie selber das auch schon irgendwie mal gedacht haben, aber den Eindruck haben, das darf ich nicht denken, weil dann. Also die Angst ist einfach da, paradigmenmäßig.
Genau. Und diese Angst, wenn die dann so zu Hass umschlägt und so weiter, das heißt, hast du das erfahren?
Ja, hat ein Bruder bei mir im Büro gestanden und mir das Pastorsein abgesprochen. Du bist kein Pastor. Hat mir sehr weh getan, aber musste ich einordnen und auf seiner Beerdigung war ich nachher. Nein, also nicht er ist deswegen gestorben, sondern ich bin trotzdem hingegangen zur Beerdigung. Auch wenn er mir den Glauben abgesprochen hat, als er gestorben ist, bin ich zu seiner Beerdigung gegangen. Ich gehörte dazu.
Hast du mal so eine, ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber einfach, dass wir so ein bisschen einordnen können, so eine Top 5, so Sachen. Also ich frage Leute häufig, die stelle ich diese Frage, gibt es irgendwas, was du früher mal geglaubt hast, was sich inzwischen komplett verändert hat? Und ich finde die Frage, ich finde es immer super spannend, wenn einer da überhaupt keine Antworten hat. Nee, was ich mal geglaubt habe, das glaube ich immer noch, weil der ist ein Fels und nichts verändert sich jemals und so weiter. Und in jeder Beziehung verändert sich was.
Ich sage immer, das, was ich jetzt glaube, könnte ich intellektuell auch immer in Frage stellen. Dafür brauche ich kein Gegenüber. Es muss keiner kommen und mir sagen, ja, aber wenn und das und es steht doch. Ich könnte mir selber mein Glauben wegdiskutieren. Das geht mühelos. Ich hätte Argumente zu sagen, alles Quatsch. Aber ich bin gehalten. Zum Glück, Gott sei Dank. Ich bin innerlich gehalten. Was will mich aus der Liebe Gottes reißen? Wer will es? Weder hohes noch tiefes. Nichts. Auch keine Argumente. Gott sei Dank. Ich bin ja so froh. Ich darf glauben. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, oder wo du sagst, eine oder zwei Sachen. Eine ist dieser Biblizismus. Die Bibel ist ein schönes, ein kostbares Buch. Die Informationen, die wir über Jesus und Gott haben, haben wir über die Bibel. Von Menschen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gelebt haben und die ihren Bericht gegeben haben, wie sie Gott wahrgenommen haben, wie sie glauben konnten, im Kontext ihrer Kultur, im Kontext ihres theologischen Denkens, ihrer Sozialisation. Aber wenn ich reagiere etwas genervt, wenn Leute ständig mit Bibelversen kommen und zu sagen, aber es steht doch geschrieben, aber da steht doch das und das und da steht doch das und das. Ja, mag ja alles richtig sein, aber ich glaube nicht, weil da steht, sondern ich glaube, weil Gott da ist und weil Gott mich berührt und weil Gott mich hält. Deswegen glaube ich. Und die Bibel, ich will sie keinem aus der Hand reißen. Ich habe sie lange nicht mehr gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß aber noch vieles im Kopf.
Du hast sie auch ein paar Mal zitiert.
Und wenn ich sie jetzt lesen würde, würde sie auch nochmal ganz anders lesen, wo ich diesen Abstand dazu habe. Ich würde sie viel aufgeschlossener leben und würde vielleicht ganz neue Erfahrungen machen oder neue Dinge entdecken, wo ich früher mal gedacht habe, dieser Vers geht in die und die theologische Denkrichtung. Das würde wahrscheinlich weg sein inzwischen. Aber den Biblizismus, den lehne ich ab. Das machen die Zeugen Jehovas auch. Die haben noch viel mehr Bibelverse. Da sind 30 Bibelverse, wenn sie irgendwas beweisen wollen. Das mag ich nicht.
Jetzt die Frage, die ich dir wirklich, ich wollte dir alle Fragen stellen, aber diese finde ich wirklich wichtig. Ich kenne etliche Leute, die ähnliche Sachen durchhaben, die du auch durchhast, die gesagt haben, das kann ich nicht mehr glauben, das kann ich nicht mehr glauben. Und irgendwie ist dann am Ende bei vielen nichts mehr da. Und das sehe ich bei dir komplett anders. Also das ist ganz selten, dass ich hier jemanden habe, der ein Tränchen vergießt, weil er so irgendwie noch in Gott verliebt ist, in Jesus verliebt ist und sich gehalten fühlt und so weiter. Was würdest du denn jemand raten, der sagt, ja, ich glaube diesen ganzen Kack nicht mehr, dass sie da hinkommen?
Da habe ich gar keinen Rat, da bin ich ratlos. Wenn einer das für sich so erlebt, so wahrnimmt, wer bin ich, dass ich ihm einreden könnte, dass das anders sein könnte? Das ist denn so. Ich kann ihn höchstens in die Arme nehmen und kann sagen, du, ich versteh's, ich habe den Scheiß durch, ich weiß, was das bedeutet. Aber du bist von Menschen geliebt, ich mag dich gern. Und auch wenn du an diesen Gott nicht mehr glauben kannst, ich glaube, dass er dich auch liebt. Und am Ende, ob du es glaubst oder nicht, werden wir genau da sein, wo wir hingehören. Der holt uns nämlich alle nach Hause, alle. Jo, Amen.
Ja, ich finde es ganz spannend, ich habe seinen Namen gerade nicht da, der die Hütte geschrieben hat. William Paul Young, Kanadier. Der hat Leuten den Rat gegeben, er sagt, wenn du nicht mehr glauben kannst, hat auf Englisch gesagt, da klingt das geiler, aber sagt im Prinzip, bete die Liebe an, weil du liebst ja Leute immer noch und irgendwann wirst du merken, dass du die ganze Zeit Gott angebetet hast, schon, dass er immer irgendwie da war, so, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, deine Erfahrung, dass du dich einfach irgendwie geliebt fühlst. Also du würdest sagen, ist ein Geschenk.
Ist ein Geschenk, ich kann nichts dafür.
Ja. Gut. Wir machen ab und zu noch Fragen aus dem Publikum. Wärst du dazu bereit? Das habe ich dir gar nicht gesagt. Nee. Ja, genau. Gundula, hast du noch eine Frage an Werner? Nee, oder jemand? Ja. Hat jemand da? Ich laufe.
Ja, danke für deine Antworten. Die waren echt toll. Ich habe mich ganz viel wiedergefunden. Ich hatte eine Situation, wo mir eine Freundin gesagt hat, also wo ich gesagt hatte, keine Ahnung, was war das denn? Irgendwie Homosexualität oder irgendwas hatten wir so ein typisches Streitthema. Und sie meinte, du Melanie, du weißt doch, du hast doch ein Herz und du fühlst doch, was richtig ist. Und da spricht doch Gott zu dir. Glaub doch daran und nicht das, was vielleicht irgendwo steht. Und das war für mich so befreiend, wo ich dachte, ja klar, ich habe ein Herz und ich kann mich drauf verlassen. Und dann habe ich mit einer anderen Freundin gesprochen, die meint, aber so kann sich ja jeder seinen Glauben selber zusammenbasteln. Es ist ja irgendwann nur noch ein Gebrühre und es ist ja gar nicht mehr Christsein, wenn jeder jetzt nur noch irgendwas macht, woran er glauben kann und nicht mehr all, also. Und da bin ich immer in einem Dilemma, wo ich denke, ja, eigentlich Gott spricht zu mir. Anders wiederum, wir sind ja irgendwie die Christen und nicht jeder macht, also es ist ja, also ne, es gibt ja auch irgendwelche Richtungen, wo wir dann sagen, boah, das ist aber nicht christlich. Also wenn ich irgendwie Richtung USA gucke, fallen mir da auch so ein paar Sachen ein. Wie kommt man aus dem Dilemma raus?
Also für mich, ich würde sagen, es ist letzten Endes immer eine Sache zwischen mir und Gott. Und wo, wenn unter Christen, wenn da drei Christen oder vier Christen zusammen sind, dann gibt es fünf Meinungen. So, und letzten Endes muss ich selber für mich verantworten, wie ich die Dinge sehe und begutachte. Ich muss mich in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, muss ich mich dann einordnen. Wenn irgendwas favorisiert wird, muss ich sagen, okay, wenn ihr es favorisiert, dann ich stelle mich hinter euch, wenn ich das denn kann. Wenn ich merke, das ist mir ganz fremd und ich kann mich nicht dahinter stellen, muss ich sagen, okay, Leute, dann muss ich gehen. Das würde ich wirklich so sagen, dann muss man gehen. Entweder so wie ich die ganze Zeit in dieser Gego geblieben bin, in dieser Gemeinde Gottes, wie der Laden hieß, ich habe mich arrangiert, ich habe mich schlecht gefühlt, habe mich arrangiert, bis ich das nicht mehr musste. Und jetzt ist es so, du musst wirklich auf dein Herz hören. Ich war auch Homosexuellen aufgeschlossen gegenüber bei mir in der Gemeinde, als das noch gar kein Thema war. Und ich habe gesagt, komm, ihr gehört dazu. Und redet nicht groß drüber, aber wenn euch wer fragt, dann könnt ihr das sagen. Und dann könnt ihr die Leute auch gerne zu mir schicken. Ich beantworte ihnen, warum ich euch hier haben will. Da habe ich dann die Verantwortung übernommen. Aber das muss ich selbst entscheiden. Ich kann nicht nach Mehrheit demokratisch entscheiden, was theologisch richtig oder falsch ist oder was ich zu glauben habe.
Dann werden wir seit 2009 das erste Mal wieder zusammen ein Lied singen. Das ist dein Lieblingslied. Erklär einfach mal, warum du dieses Lied so magst. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das hast du immer mit Inbrunst geschmettert und das drückt ja auch deinen Glauben irgendwie aus.
Ich glaube, genau. Ich denke, dass ihr habt jetzt meine Biografie gehört und meinen Werdegang, meinen theologischen, und dann wisst ihr genau, warum ich genau dieses Lied immer gerne mochte. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Gott ist mit mir, mein Vater ist mit mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag bis zum Ende und dann die ganze Ewigkeit.